Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Bisschen hell hier im Raum, dass man die ganzen Farben nicht so sieht. Es ist ein Kreuz, was aber nicht so scharf von den Konturen her dargestellt ist, sondern eigentlich mehr nur angedeutet. Und trotzdem ist es klar, dass es ein Kreuz ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt das intensiver betrachten würden, wenn ich euch einladen würde, nochmal so eure Entdeckung zu diesem Bild zu machen und dann das beizutragen, ich glaube, dann wird jeder ganz unterschiedliche Dinge auf einmal entdecken. Und man wird sagen, Mensch, das ist mir wichtig bei diesem Bild und das entdecke ich bei diesem Bild. Warum habe ich das Bild mitgebracht? Weil ich glaube, das Geschehen dort auf Golgatha, als Jesus gestorben ist, ist wie das Bild. Gar nicht so klar. Manches für uns eher unklar. Wo man sagt, das ist vielleicht manches mehr skizziert. Und es weckt Fragen. Nicht so scharf umrissen. Und es sind Fragen, die durchaus bleiben, die man gar nicht wegtun kann. Fragen, die mir wieder gestellt werden. Es sind Fragen, wie zum Beispiel, was muss das für ein Gott sein, der Menschenopfer nötig hat und du redest von einem Gott der Liebe? Das passt doch nicht zusammen. Wie passt das zusammen, ein allmächtiger Gott, der sich ausliefert? Haben wir das nötig, wenn er alle Macht hat, alle Wege? Hätte er dann nicht einen anderen Weg schaffen können zur Versöhnung? Und ich merke, das sind Fragen, die kann ich nicht einfach nur beantworten. Ich glaube, es wäre sogar eine Anmaßung, zu meinen, ich kann solche Fragen einfach beantworten, wie dieses Bild hier. Vieles bleibt unklar und trotzdem im Zentrum eindeutig. Ich weiß, um was es geht. Und das ist so diese Botschaft von heute. Diese Botschaft, was bedeutet das Sterben von Jesus? Und es ist was Eindeutiges. Das ist das, was Gott sagt, das ist wichtig für dich. In der Bibel, da wird an verschiedenen Stellen, vor allem in den Berichten über Jesus, diese Kreuzigungsszene beschrieben. Und dabei fällt auf, dass ganz unterschiedliche Dinge da immer wieder betont werden. Diese Beschreibung ist das eine. Und dann noch viel intensiver, viel größer begegnet uns diese Bedeutung, die man diesem Geschehen gibt, wo immer wieder Konsequenzen gezogen werden. Und dazu werden verschiedene Texte genommen, um zu zeigen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat diese und jene Bedeutung. Und für heute ist ein Text vorgeschlagen, in dem in verschiedenen Kirchen gepredigt wird, in dem genau diese Bedeutung von dem Sterben von Jesus hervorgehoben wird. Und es ist ein Text, der sehr herausfordernd ist, das sage ich gleich. Aus dem Hebräerbrief, ich weiß nicht, wer den Hebräerbrief immer wieder mal gelesen hat, einer der Briefe, die nicht so ganz einfach sind. Und dann wird in 9 Kapiteln beschrieben, was es mit Jesus auf sich hat und was es bedeutet, dass er für uns gestorben ist. Und dann heißt es in diesem 9. Kapitel, so in einigen Versen, die heute ausgewählt wurden, und ihr könnt es mal mitlesen. Und darum ist er, also Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Nun aber, am Ende der Zeiten ist er ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus zur einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Alles klar? Wer jetzt sagt, ja, alles verstanden, der kann auch gehen. Als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, was meint der? Und habe ich ein zweites Mal gelesen, habe ich gedacht, ich verstehe noch weniger. Und ich habe gemerkt, ja, so ganz einfach ist es nicht. Er kommt aus dem Hebräerbrief. Und der Name sagt, es ist ein Brief an Hebräer. Hebräer, das waren Menschen mit jüdischem Glauben, mit einem Hintergrund des jüdischen Kultus, dieser ganzen Frömmigkeit. Sie kannten das Alte Testament in- und auswendig. Es waren Menschen, die waren vertraut mit dem, was da alles gewesen ist. Und diesen Menschen wird jetzt anhand ihres Glaubens, ihrer Welt, ihrer Vorstellung, das, was ihnen vertraut wird, erklärt, welche Bedeutung hat das Sterben von Jesus. Und jetzt haben wir ein Problem, dass wir genau dieses Denken nicht kennen. Oder viel zu wenig kennen. Und deswegen lade ich euch jetzt ein zu einer kleinen Aufholjagd. Einfach mal uns hineinzugeben in dieses Denken, um ein bisschen mehr zu verstehen, was da gemeint ist. Und diese Aufholjagd ist nicht nur, dass ich euch zuballern möchte mit Wissen, sondern wir werden uns selber da drin verorten können, weil da vieles genannt ist, was für uns genauso von Bedeutung ist. Da steht am Anfang die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Das hat mit Mose zu tun. Also wer nicht genau weiß, Altes Testament, Mose holt das Volk aus der Sklaverei. Und in dieser Befreiungsaktion offenbart sich Gott diesem Volk, das ihn nur noch vom Hörensagen her konnte. Und er zeigt, ich bin der Gott, dem du wichtig bist, der euch liebt. Ich bin der Gott, der euch erwählt hat, auch wenn davon vielleicht für euch noch nicht viel sichtbar gewesen ist. Und sie erahnen, das ist ein Gott, der die Realität ist, der an uns interessiert ist. Und dann führt er sein Volk aus dieser Sklaverei in Ägypten zum Berg Sinai in der Wüste. Und dort gibt er sich dem Volk nochmals ganz neu zu erkennen, wer er ist und was es mit ihm auf sich hat. Und die Menschen, sie entdecken dabei nicht nur etwas von der Einzigartigkeit Gottes, sondern sie entdecken vor allem eine unüberbrückbare Distanz zwischen ihnen und diesem Gott. Sie entdecken vor allem, dass dieser Gott und sie nie zusammenpassen. Und nicht nur von dieser Macht, die Gott offenbart, wo sie sagen, dafür sind wir klein im Gegensatz zu diesem Gott. Sondern sie begegnen dieser Heiligkeit Gottes, dieser Vollkommenheit, dieser Gerechtigkeit Gottes. Und sie erkennen in der Begegnung mit diesem Gott, wir sind ganz anders. Da ist auf der einen Seite die Heiligkeit, die Vollkommenheit und Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite, dass unser Leben mit seiner ganzen Unheiligkeit, mit seiner ganzen Unvollkommenheit, die ganze Ungerechtigkeit unseres Lebens. Da ist der Gott, der völlig rein ist. Und das sind wir als Menschen, die eigentlich gar nichts von dem verkörpern, was diesen Gott ausmacht. Und eigentlich sollten wir das. Er hat uns ja geschaffen als sein Ebenbild. Eigentlich sollte in unserem Leben das Wesen dieses Gottes zum Tragen kommen. Und Israeliten entdecken, das sind wir überhaupt nicht. Das ist doch für Widerspruch. Da ist so viel Distanz. Da ist so viel, was nicht ist, wie diesem Gott entspricht. In Klammer, das ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Nicht diese ethisch-moralischen Taten, die folgen aus einer Distanz zu Gott. Sondern diese Distanz, dieser Widerspruch zu Gott. Das ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und diese Eliten, sie wissen, wir können diesem Gott nicht begegnen. Das bringt sie sogar dadurch zum Ausdruck, dass sie sagen, Mose, geh du mal für uns zu Gott. Wenn's einen erwischen soll, lieber dich als uns. Wir können nicht mit diesem Gott zusammenkommen. Da ist so viel, was uns im Widerspruch zu ihm hat. Und sie wissen, die Begegnung mit diesem Gott, sie wäre für uns tödlich. Wir können aber die Distanz auch nicht überwinden, das wissen sie genauso. Sie können nicht sagen, jetzt machen wir alles ungeschehen, wir ändern uns generell und wir werden so werden, wie Gott es will. Da wissen Sie, da sind wir zum Scheitern verurteilt, das werden wir nie schaffen. Also von menschlicher Seite her, wir sind nicht in der Lage, zu diesem Gott zu kommen. Und von Gottes Seite, Gott kann ja auch nicht einfach sagen, okay, jetzt seid ihr, wie ihr seid, muss ich hinnehmen, lassen wir 5 gerade sein, ihr seid halt einfach ungerecht, ihr seid halt unvollkommen, ihr seid halt... Würde Gott Unrecht akzeptieren, würde er selber ins Unrecht gehen. Würde Gott die Ungerechtigkeit seines Volkes hinnehmen, würde er selber ungerecht. Und damit würde er sich selber verleugnen, würde aufhören, dieser Gott zu sein. Das heißt, eigentlich dieser Widerspruch, der nicht zu überbrücken ist. Und jetzt gibt es nur einen Weg, dass dieses Leben in diesem Widerspruch und Distanz zu Gott zu Ende gebracht wird. Paulus formuliert es an die Römer in dem Brief so, dass er sagt, der Lohn, das Ergebnis von dieser Sünde, von diesem Leben gegen Gott, ist eigentlich der Tod. Das ist die logische Konsequenz. Und hier greift jetzt Gott ein, damals am Berg Sinai, und sagt, ihr sollt aber leben. Und deswegen wählt er den Weg des stellvertretenden Opfers. Er sagt, da soll ein Tier stellvertretend für den Menschen sterben, damit der Mensch leben darf. Und es wurde dann in einzigartiger Weise deutlich am großen Versöhnungstag am Yom Kippur, wo die Menschen vor dem Heiligtum Gottes standen. Zunächst vor dem Zelt, wo sie das Heiligtum hatten, und später in dem Tempel, der dann in Jerusalem gebaut war. Und dort stand vorne der hohe Priester, der von Gott in besonderer Weise beauftragt war. Und er hatte dort zwei Opfertiere, zwei Böcke. Und dann wurde einer ausgewählt zum Sündenbock. Da kommt unser Begriff her, das ist der Sündenbock. Und der hohe Priester hat ihm die Hände aufgelegt. Und die Menschen haben symbolisch ihre Sünde vor diesem Gott bekannt und haben gesagt, wo sie schuldig sind, wo diese große Widersprüchlichkeit, diese ganze Distanz zu Gott ist. Und im Bild gesprochen hat der hohe Priester diese Schuld auf diesen Sündenbock gelegt und das Tier wurde rausgeführt aus der Stadt in die Wüste und hat dann bildlich gesprochen die Sünde der Menschen weggetragen von dem Volk und ist dort in der Wüste gestorben. Und das andere Tier wurde zum Opfertier. Es wurde geschlachtet. Und nur an diesem einen Tag konnte der hohe Priester, der war berechtigt, in das Allerheiligste zu gehen. Dort, wo man so diesen innersten Punkt der Gegenwart Gottes wusste. Und er hat dort dieses Blut von diesem Opfertier versprüht und hat damit Gott gebeten, Gott sei diesem Volk gnädig. Da ist etwas zu Ende gegangen, diese Widersprüchlichkeit ist bezahlt worden. Und dann durfte er zu dem Volk hinausgehen und durfte sagen, Gott hat euch vergeben. Er hat den Schlussstrich gezogen. Er hat es angenommen. Er sagt ja zu euch bis zur nächsten Sünde. Und die konnte ja relativ schnell kommen. Und so ging das immer weiter, immer weiter. Und jetzt nimmt der Schreiber des Hebräerbriefs genau dieses Geschehen auf und sagt, schaut, und dieser hohe Priester, der mit der Schuld der Menschen, der mit dieser großen Bitte, vergib ihnen, in die Gegenwart Gottes hineingeht, das ist Jesus. Und er übertrifft jeden menschlichen Hohenpriester. Und er nimmt eure Schuld, um vor Gott Vergebung zu schaffen. Und er wird der sein, der euch die Vergebung zuspricht. Und der Schreiber des Hebräerbriefs geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, und das wäre viel zu kurz gegriffen. Denn Jesus wird nicht nur zum Hohenpriester, er wird selbst auch zum Opfer. Er ist der, der selber den Preis bezahlt, damit wir mit unserer Schuld vor Gott ins Reine kommen können. Und machen wir uns bewusst, Gott hat kein Menschenopfer verlangt. Am Kreuz hing Gott selbst. Da hat er sich für uns geopfert. Da hat er gesagt, um dir diesen Weg zu ersparen, nehme ich alles, was dein Leben so kaputt macht. All deine Widersprüchlichkeit. Alles, was du Gott und Menschen schuldig geblieben bist. Alles, was dein Leben so belastet, das nehme ich alles auf mich und ich sterbe deinen Tod. Und das ist dieser Text, der jetzt hier anklingt. Und jetzt die Frage, und was haben wir davon? Was bedeutet das für uns? Das Thema heute, das Kreuz, Ort der Erlösung, der Versöhnung und der Verheißung. Lass uns nochmal genau diese drei Punkte anschauen. Und ich kann euch gleich versprechen, die werden immer kürzer zum Ende hin. Das Kreuz ist Ort der Erlösung. Ich weiß nicht, was ihr mit Erlösung verbindet. Ein Wort, was man nicht unbedingt umgangssprachlich ständig jeden Tag gebraucht. Es wird eine Person beschrieben in dem ganzen Geschehen der Kreuzigung. Eigentlich eine Randerscheinung, aber so wichtig, dass er von allen vier Berichten unbedingt aufgenommen wird. Das ist Barabbas. Tom Paine hat vorhin auch gelesen von ihm. Und dieser Barabbas, er war Terrorist. Er war einer, der Menschen um seiner Ideologie willen geopfert hat. Der sagt, für meinen Fanatismus springen Menschen über die Klinge. Mörder. Und dieser Barabbas, er wurde gefasst und er saß auf der Wartebank des Todes in seiner Zelle. Und er wusste, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis mein Leben zu Ende ist. Und jetzt stellt euch in diese Situation hinein vor. Dann kamen die Soldaten und sagen, komm mit und holen ihn ab. Was war sein erster Gedanke? Es lag ja nur eins logisch nah. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt geht mein Leben zu Ende. Was anderes hat sie überhaupt keine Perspektive gegeben. Und er wusste, dass auf ihn sein qualvolles Sterben warten wird, mit dem die Römer ein Exempel statuieren wollen, um jedem zu zeigen, es lohnt sich nicht, gegen die Staatsmacht zu rebellieren. Und dann wird dieser Barabbas aus der Zelle geholt, in den Hof des Pilatus gestellt. Und neben ihm steht Jesus, so berichten es die Evangelien. Und plötzlich bekommt er diese Nachricht, du wirst frei, weil der Platz am Kreuz, der für dich reserviert ist, wird von dem eingenommen. Du kannst gehen. Frei. Ich glaube, dass dieser Barabbas alles gedacht hat, nur das nicht. Erlösung heißt, da ist einer, der stirbt meinen Tod und ich bin frei. Das ist der Erlöser. Erlösung heißt, das, was meine Konsequenz meiner Schuld vor Gott ist, das nimmt Jesus auf sich. Deswegen hier in Vers 15, dass ein Tod geschehen ist zur Erlösung. Das heißt in der letzten Konsequenz. Egal, was in meinem Leben gewesen ist oder was sein wird. Egal, was ich Gott und Menschen schuldig geblieben bin oder was ich ihnen bleiben werde. Das alles hat Jesus mit in seinen Tod hineingenommen und sagt, dafür habe ich alles geklärt. Paulus gebraucht dabei das schöne Bild eines Schuldscheins. Er sagt, mein ganzes Leben ist wie ein Schuldschein. Und das alles verzeichnet, was ich in meinem Leben an Schuld auf mich geladen habe. Ich weiß nicht, wie der Schuldschein von dir aussehen würde. Vielleicht dick wie ein Brockhaus? 1000 Seiten, 2000 Seiten, 3000 Seiten, vielleicht auch nur 5. Alles, was falsch ist, alles, was Gott nicht entspricht. Und Paulus sagt, und dieser Schuldschein wurde ans Kreuz geheftet und da heißt es, bezahlt. Und egal, was da noch draufgeschrieben wird, ist bezahlt. Dieser Gott hat alles geklärt, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Und deswegen heißt es hier in Vers 26, nun aber am Ende der Zeiten, eigentlich heißt es am Ende der Welt wörtlich übersetzt, Weltende stelle ich mir irgendwie vor, jetzt ist alles aus. Der Schreiber in dem Hebräerbrief sagt, es hat eine neue Zeit begonnen. Es ist die Zeit, wo die Sünde aufgehoben ist, wo die Macht der Sünde zerbrochen ist, wo die Sünde kein Recht mehr hat, das letzte Urteil über einen Menschen zu sprechen, weil Jesus hier einen ganz neuen Weg aufgemacht hat, nämlich den Weg der Versöhnung, wo er sagt, es ist alles geklärt für dich und für dein Leben. Alles. Wir haben dieses Bild vorhin gezeigt, dieses Bild, wo deutlich wird, ich kann nicht alles genau erklären, aber in der Mitte des Kreuzes ist das Entscheidende. Ich kann mein Leben anschauen und kann sagen, da ist außenrum so viel chaotisch. Da ist so viel schiefgelaufen. Das ist alles irgendwo so kaputt. Das Entscheidende ist aber, dass ich die Mitte entdecke. Und sage, aber da ist das Kreuz. Und das Kreuz sagt mir, vor Gott hat er alles getan, alles geklärt. Es ist vollbracht. Und das Abendmahl, was wir jetzt dann feiern, ist die Einladung Gottes, dass er sagt, du, ich möchte es dir noch ganz persönlich zusprechen. Egal wie dein Leben ist, du darfst neu anfangen. Egal was in deinem Leben ist, Gott hat es geklärt. Das letzte Wort spricht nicht die Schuld deines Lebens. Das letzte Wort spricht der Gott, der sagt, diese Schuld habe ich auf mich genommen. Sie ist mit mir gestorben. Sie hat keine Bedeutung mehr vor Gott. Und dann das Zweite, das war die Erlösung. Und jetzt das Kreuz als Ort der Versöhnung. Noch einmal Barabbas. Es wird nicht berichtet, dass Barabbas dann dort steht in dem Hof des Pilatus und sagt, jo, das hört sich eigentlich gut an. Aber ich weiß nicht, ob das sein muss, dass Jesus an meine Stelle tritt. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Das macht er doch nicht freiwillig. Und soll es dann wirklich auch für mich gelten? Vielleicht gibt es ja doch nochmals einen anderen Weg. Das macht ja alles sowieso keinen Sinn. Und außerdem, ich kann es ja auch gar nicht mehr gut machen, was da passiert. Wisst ihr was? Gebt mir nochmal 2 Tage Zeit. Ich gehe nochmal in meine Zelle. Ich überlege es mir nochmal. Man wird sagen, das ist doch verrückt. Also wenn es so gewesen wäre, ich sage immer, da wäre er mit Klammeraffen gepudert. Was hat Barabbas gemacht? Es wird uns nichts mehr groß beschrieben. Er ist gegangen. Er ist freigelassen worden. Er hat es einfach angenommen. Da ist Jesus und der hat alles für mich jetzt eingenommen. Und ich kann gehen, ich darf gehen. Vielleicht hat er ja sogar von der Ferne zugeschaut, dass die Kreuze aufgerichtet wurden. Weil da sind seine Kollegen am rechten und linken Kreuz gehangen. Und vielleicht hat er gewusst, in der Mitte, da würde ich jetzt hängen. in der Mitte, da würde ich jetzt sterben. Das war eigentlich mein Platz und dort hängt Jesus. Er hat es angenommen und hat dann erlebt, das meint mich ganz persönlich. Wisst ihr, das Kreuz ist der Ort der Erlösung und der Versöhnung. Es ist hier die Rede von dem neuen Bund in Vers 15, der geschlossen wird. Und ein Bund heißt, da werden zwei Dinge miteinander verbunden, verbündet. Da ist der Gott, der sagt, ich will mich mit dir und deinem Leben verbinden. Ich will dein Leben in meine Hand nehmen. Ich will dein Leben mit mir als den Erlöser verbünden. Und das ist jetzt für uns die Frage, Barabbas, schaue ich dazu und sage, das kann ich gar nicht so richtig und ich weiß noch nicht und sonst? Oder sage ich, das geht mir und es soll für mich gelten? Ich nehme das an. Das, was Jesus getan hat am Kreuz, da hat keiner von uns beigetragen. Bei uns liegt aber die Frage, ergreife ich es oder ergreife ich es nicht? Beanspruche ich es für mich oder beanspruche ich es nicht? Sage ich, das soll für mich gelten oder das soll für mich nicht gelten? Diese Antwort entscheidet für mich, hat es Gültigkeit oder nicht. Und es ist Versöhnung. Versöhnung heißt, dass Gott mir die Hand reicht und die Frage ist, schlage ich ein oder nicht? Und einzuschlagen heißt, ich liefere mich ihm aus. Und ich sage, Jesus, mein Leben mit allem, was da an Schuld und an Dingen ist, was dir so widerspricht. Dieses Leben gehört dir. Dieses Leben soll unter deiner Herrschaft stehen. Billiger geht's nicht. Ich kann keine Vergebung ohne den Erlöser haben. Ich kann kein Ende der Herrschaft der Sünde ohne die Herrschaft Gottes haben. Versöhnung heißt im Letzten, dass Jesus sagt, ich will dein Leben in meiner Hand haben. Und dann heißt es den Zuspruch, wer sich darauf einlässt, für den gibt's keine Verdammnis mehr. Für den bleibt das Jahr Gottes bestehen. Und dieses Jahr hält Gott um Jesu willen aufrecht. Und wie sage ich ja? Eigentlich ganz schlicht. Indem ich ganz bewusst sage, Jesus, du kennst mein Leben, ich muss ja gar nichts erzählen. Du weißt die Schuld meines Lebens. Du weißt, was falsch gelaufen ist. Und das alles hast du am Kreuz mit in den Tod genommen, das möchte ich für mich beanspruchen. Nimm du mein Leben in deine Hand. Ein Gebet, das Angebot, wir haben draußen um die Ecke am Büchertisch so kleine Karten, da kann man das lesen, kann man das mitnehmen, kann man für sich selber nochmal ganz bewusst beten oder auch gleich beim Abendmahl. Dass ich sage, ja, das möchte ich für mich ganz bewusst ergreifen, Jesus, ich gehöre dir. Mein Leben in deiner Hand. Das ist Versöhnung. Und was ist mit der Verheißung? Was ist mit dem Versprechen, das Gott gibt? Dieses Versprechen, da heißt es am Ende, dass Jesus wiederkommen wird, dieser letzte Satz. Und da wird er nicht erscheinen, ja, bei diesem Gericht um der Sünde willen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Jetzt muss man sagen, ja, aber was ist mit dem Gericht? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn es heißen würde, also heute, ich sage es jetzt mal in Fußballsprache, ist bei dir Abpfiff. Die Nachspielzeit spielst du im Himmel. Und dann wirst du mit deinem ganzen Leben vor dem lebendigen Gott stehen. Und da wird alles zur Sprache kommen, alles. Ich weiß nicht, ob das die lustigste Veranstaltung der Welt sein wird. Da würde ich wahrscheinlich sagen, Jesus, könnten wir das so machen, dass ich dabei abwesend bin? In Abwesenheit verhandeln? Alles zur Sprache. Und manche, der sagt, ja, das macht mir Angst. Wenn alles zur Sprache kommt, alles vor diesem Gott steht, das macht mir Angst. Und man scheut diese Begegnung mit Jesus. Und Jesus sagt, hey, Moment, du hast was falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass abgerechnet wird. Das ist doch schon alles passiert. Ich habe doch schon alles geklärt. Was fürchtest du noch? Wenn du mir begegnest, begegnest du dem, der schon alles für dich getan hat, der sich freut, dass du nach Hause kommst, der dich in Empfang nimmt und dein Leben und alles, was du mitbringst, das habe ich alles schon geklärt. Und dann kann ich sagen, Jesus, meine Sünde und das Versagen und das, was da alles gewesen ist, was so schief geworden ist, sag, habe ich doch alles geklärt? Was reden wir noch drüber? Es ist doch schon alles vollbracht. Das ist das Versprechen. Jesus sagt, wenn du mir begegnest, dann begegnest du mir als einer, für den schon alles geklärt ist. Das finde ich unheimlich befreiend. Unheimlich entlastend. Und es soll uns im Abend mal genauso begegnen. Als großer Zuspruch, dass Jesus sagt, alles für dich schon getan. Das Kreuz als Ort, an dem das Entscheidende aufleuchtet. Und er sagt, das ist der Ort der Erlösung. Ich nehme deinen Platz ein und ich kläre alles, was in deinem Leben kaputt ist. Du darfst neu anfangen. Du stehst unter meinem Jahr. Und der Ort der Versöhnung, wo Gott sagt, jetzt, das geht dir. Möchtest du? Soll es für dich gelten? Und dann ist es dieses große Versprechen. Dann ist alles geklärt. Und du bist mit Gott im Reinen. Und das gilt für die Zeit und für die Ewigkeit.